meist in der Stadt unterwegs.
Recht schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich mache sowas wirklich sehr, sehr gerne. Wie bin ich sonst in der Stadt unterwegs? Naja, meine Frau und ich, wir haben eine Jahreskarte und mit der Jahreskarte kann man am Wochenende dann immer auch noch jemand anderen Erwachsenen und Kinder mitnehmen. Ich fahre ab und zu Fahrrad und ich habe sogar das Privileg, dass ich manchmal auf Arbeit, wenn nicht Corona ist, laufen kann. Also das ist eine bunte Mischung.
Ja, sind sehr vielseitig unterwegs. Ja, sehr schön, dass Sie heute da sind. Und damit würde ich auch das Wort an Sie übergeben.
Ja, sehr, sehr gerne. Die Frage ganz am Anfang wäre natürlich, wie lange haben wir denn jetzt Zeit? Ich habe gesehen, es gibt nachher noch einen Raum mit Spielen und das will ich ja ungern lange aufhalten. Also wollen wir das eher zügig oder wollt ihr ein bisschen mehr hören zu Hintergründe von Verkehr und Mobilität? Was wäre denn die Schlusszeit? Wann soll ich denn fertig sein?
Also, wenn wir so eine halbe Stunde den Vortrag, wie wir miteinander gesprochen haben, und danach gibt es auf jeden Fall noch eine Fragerunde für alle. Je nachdem, wie lange die dauert, vielleicht 15 Minuten, 20. Und dann, falls es noch Leute gibt, die noch tiefer graben wollen, können die dann gerne noch tiefer graben in nochmal einer extra Breakout-Session. Das ergibt sich dann aber je nach Interesse. Also so, dass wir vielleicht 20:40 Uhr, 45 landen können.
Na, dann gucke ich mal. Den Fragen gibt es garantiert, was ich mir vorbereitet und ausgesucht habe, regt auch zum Widerspruch an und gibt Food for Thought. Also es gibt definitiv was zum Nachdenken. Ich habe drei Folien, denn die kann man nachher dann auch schön bereitstellen und nochmal diskutieren. Und die sind Open Source, die kann man für alles nehmen. Ich gucke jetzt mal, ob ich den Bildschirm freigeben kann. Und dann sieht man da natürlich schon, was da eventuell, ah ja. Da sind schon ein paar TU Dresden-Folien zu sehen. Wenn es Fragen geben sollte, der Chat ist nie verkehrt oder auch dann unterbrechen. Also gerade wenn es zu schwierig wird, dann passt das schon. Damit wir in der Stadt bleiben können, ja, jetzt nachhaltiger Verkehr der Zukunft, wie soll er denn aussehen? Das Ergebnis wird am Schluss sein, er muss ein bisschen weniger unnachhaltig werden. Und die Frage ist aber natürlich trotzdem ganz generell, wir haben es ja gerade schon gehört, ja, wann ist eigentlich was dann in einer besseren Richtung, in einer schlechteren? Wann ist was gut und ist was schlecht? Ja, wann ist was gut und schlecht? Und da kann man jetzt natürlich Konsens manchmal erreichen, aber wann im Verkehr was gut und schlecht ist, das sieht jeder ein bisschen anders. Da stellen Sie sich mal vor, was ein Anwohner gut findet, na, wenn es leiser ist, und ein Autoverkäufer, na, wenn ich mehr Autos verkaufen kann. Was der Hausarzt besser findet, na, wenn die Luft sauberer ist, und der Wirtschaftsminister, na, wenn das Bruttosozialprodukt wächst. Die Großeltern, was finden die denn gut? Der Tankstellenpächter, wenn er mehr Benzin verkauft. Und ich mag auch nur an eine Frau an Nepal denken. Was findet denn die gut? Na, die Standardlösung, wenn ich in Dresden durch die Stadt gehe und am Theaterplatz vorbei, ist gut ist, wenn es mir hilft. Eine sehr egoistische, klare Haltung. Jeder kümmert sich erstmal um sich. Aber jetzt wissen wir schon, wir leben in diesem Anthropozän, in diesem Menschenzeitalter. Ja, da hat natürlich das alles Rückwirkungen auf andere. Also Frage, ist es gut, wenn es allen Menschen hilft? Ist es gut, wenn es dem Nächsten hilft? Und der Nächste, na, da habe ich ja mehrere, aber ich kann mir dann schon den Schwachsten, Krankesten, Einsamsten aussuchen. Oder wenn es vielleicht im Gegensatz zum Nächsten dem Entferntesten hilft, was ist denn entfernt aus Dresden? Auf der anderen Seite Erde ist Tonga. Wir sagen mal, ein Einwohner von Tonga im Jahr 2500, vielleicht müsste es dem helfen, weil der hat ja dann wirklich Probleme, wenn das so weitergeht. Wie der Verkehr aussieht, na, das kann keiner so genau sagen, denn es hängt natürlich davon ab, wie wir handeln. Was macht denn jetzt der Bundesverkehrsminister und der neue Baubürgermeister Kühn in Dresden? Und was machen denn die Planer und was machen wir denn mal alle? Tja, und jetzt kann man Fragen stellen. Sind Elektroautos gut? Können wir jetzt eine Abstimmung machen? Daumen hoch oder Daumen runter? Sind diese 3 Tonnen schweren Premium-SUVs mit 500 PS gut oder schlecht? Daumen hoch oder runter? Ja, und die Autoverkäufer finden es natürlich gut. Ist Fridays for Future gut? Ja, finde ich total gut, aber die Autoverkäufer vielleicht nicht. So, und jetzt sehen Sie schon, das ist so ein bisschen das in diesem weltlichen Problemverkehr. Gerade eben haben wir schon historisch angefangen. Ich fange genauso historisch an. Versetzen Sie sich bitte mal in den Februar 45 in Dresden. Alles ist kaputt. Also, das Unglück ist wirklich ziemlich perfekt. Keine Autos, keine Ärzte, keine Feuerwehr, keine Infrastruktur, kein Brot, kein Familienkontakt. Also wenn sie damals gewesen wäre, es wäre jedem klar gewesen, jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Straßen freiräumen, eine Brücke bauen, den Bahnhof eröffnen. Und jetzt kam eben in die Menschen rein die Strategie, wer Verkehrswege baut, der hilft. Und wer einen zweiten baut, der hilft mehr. Und wer den dritten baut, noch mehr. Je mehr Beton wir ausgießen, je mehr Verkehr, desto besser. Und das ist eben die Situation jetzt heute in Deutschland. Offizielle Politik, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs sichern. Das sieht dann also so aus, wenn man da irgendwo an dem Fluss eine große Stadt und ein Städtchen hat, ja, dann fahren die Leute aus dem Städtchen natürlich auf Arbeit. Ja, und dann irgendwann ist die Kapazität der Brücke voll. Logisch, geht gar nicht anders, wenn immer mehr Autos kommen. Die Straßenkapazität ist begrenzt. Ja, dann kann man überlegen, was macht man und was macht ein Politiker? Ja, klar, er baut diese neue rote Straße da ein. Das ist Standardfall, das zahlt die Regierung, das kommt alles Geld aus Berlin. Ja, da muss man doch was machen. Und wenn man das dann macht, dann ist ja alles wieder im grünen Bereich. Der Plan ist, dass dann auf jeder Straße wieder gute Verkehrsbedingungen herrschen. 3 Jahre später kriege ich dann in der Uni einen Anruf, nee, die neue Brücke ist schon wieder übervoll. Stau auch auf der neuen Brücke, was liefen da falsch? Bis zu dem Zeitpunkt wurden nur Autos gezählt. Wurde nicht gefragt, warum die Leute unterwegs sind. Was machen wir da? Und dann fragen wir schlicht und einfach, wie kommt denn das? Und bitten die Leute auch mal das Fenster runter zu machen und zu sagen, was passiert ist. Und nehmen eben ein bisschen einen breiteren Blickwinkel ein und da sehen wir in der Stadt, da gibt's ein gelbes Quadrat auf der Karte, das soll der Supermarkt sein, der hat sich nach dem Bau der Brücke tatsächlich nochmal erweitert. Die haben nochmal wirklich 4 neue Leute eingestellt und mehr Verkaufsfläche und auch viele neue Parkplätze gebaut und da musste dieses kleine durchgestrichene Haus, das rote Viereck, das musste weichen, weil der Supermarktbesitzer hat ihm einfach sein Haus abgekauft, hat's planiert und hat Parkplätze dort drauf gemacht. Wo wohnt denn jetzt der Mann, der sein Haus sehr teuer an den Supermarktbetreiber bezahlt hat? Ganz rechts unten sehen Sie da, da sind ein paar 3 neue rote Häuser. Dort wohnt der. Und in dem Dorf, na da kommt man jetzt wirklich prima in die Stadt. Das ist ja Zukunft, Fortschritt, Glück. Aber der kleine Nachbarschaftsladen, das ist dieser kleine durchgestrichene gelbe Laden, der hat schließen müssen. Weil, Entschuldigung, fahren ja eh alle in die große Stadt und da ist die Milch auch nochmal billiger. Und bis daher ist alles ganz normale Marktwirtschaft, aber jetzt wird mehr gefahren, häufiger eben im Auto in die Stadt. Und da ist noch ein Häuschen durchgestritten, das war nämlich einfach eine Familie, die wollte im Ruhigen wohnen und jetzt ist da eine 4-streifige Straße vor der Haustür, die haben geklagt und haben sich ihr Häuschen dann auch abkaufen lassen. Die wohnen auch da jetzt rechts unten. Wenn die aber jetzt abends Pizza kochen wollen oder Spaghetti und haben keine Spaghetti, dann müssen die in den großen Supermarkt auf der anderen Flussseite fahren. Merken Sie was? Viel Verkehr. Wir haben es also jetzt zum einen geschafft, dass es flüssiger laufen sollte, aber eigentlich haben wir auch dafür gesorgt, dass jetzt gefahren werden muss. Wenn nämlich jetzt jemand in dem kleinen Städtchen, in dem Nachbarschaftsladen hätte einkaufen wollen, das geht gar nicht mehr. Also das ist jemand, der sagt, ich hätte gar nicht fahren wollen, aber jetzt werde ich gezwungen oder ich verhungere. Und das ist also wirklich doof jetzt. Wir haben es also geschafft, die ständig das Gute zu wollen und genau das Böse rauszukriegen. Wir zwingen jetzt die Leute fahren zu müssen, Benzin kaufen zu müssen, Lärm und Abgas zu haben. Das ist echtes Problem. Und deswegen sieht es in Deutschland so aus, wie es aussieht. In der Karte sind jetzt Personenkilometer abgebildet. Offizielle deutsche Grafik. Personenkilometer heißt, wenn eine Person 100 Kilometer weit fährt, das zählt. Oder wenn 100 Personen einen Kilometer weit fahren, das zählt genauso 100 Personenkilometer. Und das steigt, obwohl wir eigentlich immer genau gleich viel sind. Jetzt kommt so ein typisches Problem unserer modernen Gesellschaft. Wir haben vorhin in der Andacht gehört, wie durcheinander die moderne Gesellschaft, die Welt heute ist. Ja, das ist sie, weil wir nämlich wirklich komische Sachen oft haben. Das wollen wir mal klein machen. Da wollen wir nämlich lieber dahin. Einen kleinen Moment. So. Jetzt haben wir nämlich so einen typischen Regelkreis. Also man steht oben im Stau, dann wird die Straße gebaut, dann kann man geschickt fahren. Das mache ich dann, das machen auch die anderen. Dann ändern sich die Raumstruktur, dann hat man Zersiedelung, dann ziehen alle nach, was weiß ich, Schönfelder Hochland, Bannewitz raus. Und dann haben wir am Schluss eine Situation, dass wir eigentlich alle auch an unsere Ziele kommen, aber mit sehr, sehr viel mehr Verkehr. Und das ist eben dann ärgerlich. Und deswegen sind dann die Leute auch gezwungen, fahren zu müssen. Jetzt kommt eine Folie, die ein paar Minuten braucht, aber dann bin ich schon im ersten Teil so ziemlich zu Ende. Und diese Folie hilft eigentlich bei jeder Betrachtung im Leben. Die heißt sinkender Grenznutzen. Das ist eine ökonomische Folie. Die lernt man dort im ersten Semester. Sinking Marginal Benefits. Grenznutzen, das ist nicht der Nutzen an der Grenze, sondern einer zusätzlichen Einheit. Was ist denn in dem Diagramm zu sehen? Na, unten auf der X-Achse, das sind die Zahl der Güter oder der Brücken oder der Autos oder der Maßnahmen oder der Brote, die man isst oder des Düngers, die man auf dem Feld wirft. Einfach links fängt es bei Null an und geht nach rechts. Und nach oben, da sind die Ökonomen immer sehr typisch, da wird der Nutzen ausgerechnet, den Vorteil, sagen wir mal, was die Leute bereit wären, dafür zu zahlen. Und diese Kurve sieht so aus, dass wenn man gar nichts hat, dass man einen riesen Nutzen hat vom ersten Gut, vom ersten Brot, das man essen kann, wenn man Hunger hat, vom ersten Auto, das in dem Dorf vorhanden ist, von der ersten Feuerwehr, die es gibt, von dem ersten Kilo Dünger, das man auf dem Feld wirft. Wenn Sie zum ersten Mal nichts haben und jetzt was haben, das ist ein Riesenvorteil. Und das zweite, das ist dann auch ein Vorteil. Und das dritte, das sieht man dann immer vom zweiten zum dritten in der Grafik, was denn dann der Grenznutzen, der zusätzliche Nutzen ist. Und in der Grafik ist es dann so, na, das erste Brot, sie hatten Hunger, das zweite Brötchen prima, schmeckte gut, das dritte, das vierte, für das fünfte Brötchen, sie sind eigentlich schon satt, hätten sie noch 10 Cent bezahlt. Und wenn sie jetzt noch ein sechstes Brötchen reinwirken, dann wird ihnen schlecht. Jetzt haben wir negativen Nutzen. Das ist eben überall auf der Welt. Aristoteles hat drüber da geredet und auch bei Paulus finde ich eine Stelle, die ein bisschen so drauf hindeutet. Je mehr wir haben, nicht desto besser. Je mehr wir haben, desto weniger gut wird's dann. Und das ist ein echtes Problem. Jetzt kommen wir nämlich wirklich zu Bösem. Im Verkehr ist das so, dass die Kosten oft steigen. Die erste Brücke war noch an der schmalsten Stelle, die zweite war dann schon woanders, die dritte war breiter, die vierte, die brauchte dann sogar einen Tunnel auf der anderen Seite. Da müssen 8 Leute eingestellt werden, die nur die Monitore beobachten und kostet 250 Millionen Euro, die ist richtig teuer. Was machen wir denn eigentlich in unserem Wachstumswahn, wenn rechts oben die Nutzen immer kleiner werden und die Kosten immer größer? Ja, aber wir müssen doch. Ein Verkehrsminister hat mir mal gesagt, wenn die Polen 2 Autobahnen bauen, müssen wir 3 bauen, um unseren Vorsprung zu halten. So wieder typisch. Ich, Vorsprung für mich. Na, was machen wir denn, wenn wir da oben in dem Bereich sind, dass es fast nichts mehr hilft, aber viel kostet? Aber wir wollen ja fahren, sonst fährt ja der Nachbar. Da gibt's ein paar Strategien. Und diese Strategien sind allesamt, vorsichtig formuliert, schräg. Das erste, ich nenne das dann immer die FDP-Strategie, das ist Privatisieren, das Hammer. Denn wenn es knapp wird mit den Vorteilen, dann will ich von meinen Vorteilen überhaupt nichts mehr abgeben. Die gehören alle mir, ich für mich, selfish, Ellenbogen raus, ich teile nichts, auch nicht mit den Nächsten und nicht mit den Armen. Ja, das haben wir jetzt einigermaßen. Gerade Autofahrer, die fahren dann für sich und mitnehmen, nee, da nehme ich niemand mit und ich teile auch nicht. Aber bei den Kosten, Sie erinnern sich, die Kosten, die werden ja immer höher. Also so egoistisch wie ich bin, bei den Kosten wäre ich bereit zu teilen. Ich bin gerne dabei, wenn die Kosten meines Verkehrs, Lärm, Abgas oder so, die anderen Leute zahlen, zum Beispiel die armen Leute, die die billigen Wohnungen an der Straße mieten müssen. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn das giftige Abgas von mir nach Polen weht, haben doch die dann Probleme in ihren Seen oder Wäldern, ist doch nicht mein Problem. Und der Königsstrategie ist natürlich, ja, ich mache einfach Schulden, ökonomische oder ökologische Schulden. Ich konsumiere heute, Party heute, sollen doch die künftigen Generationen dafür zahlen. Und die zahlen dann in Nepal, weil es nämlich keine Gletscher mehr gibt, weil der Klimawandel kommt. Und auch die in Tonga in 2500 haben ein Problem. Hauptsache, ich bin heute mit meinem Auto in die Uni gefahren. So, Also jetzt können wir mal, ich habe das jetzt sehr zynisch und böse ausgedrückt, aber ich bin da wirklich auch immer fassungslos. Ich halte das für das Übel, wenn wir schon vom Guten und vom Bösen reden. Diese Externalisierung auf andere Menschen, und da gibt's keinen Streit. Jeder Ökonom seit 100 Jahren weiß das. Und die Völker sagen, das wollen wir nicht haben und machen es trotzdem, weil natürlich jeder will auch wiedergewählt werden. Also das ist nun wirklich unökologisch, weil jetzt einfach zu viel Umwelt verbraucht wird. Das ist total unökonomisch, denn wenn ich die Party heute feiere, aber nicht dafür bezahlen muss, ja, dann feiere ich natürlich ganz oft. Ich vergeude, und das ist natürlich unsozial, weil logischerweise die Ärmeren am wenigsten reagieren können. Die wohnen nämlich an der lauten Straße. Die kriegen den Partikel- und Stickoxidabgasstoß als Erste ab und deren Kinder sind dann krank. Und da hat man natürlich dann wirklich die schlechten Karte gezogen. Und das ist so die Situation jetzt heute. Also die Frage war ein bisschen, wie sieht er denn jetzt aus, der Verkehr der Zukunft? Ja, und dann habe ich gesagt, so wie wir handeln. Und jetzt habe ich nur historisch gesagt, wir sind in einer sehr blöden Situation angekommen. Auch das ist ein Grund für das Durcheinander. Und das ist ein Grund, dass natürlich jede Landesregierung im Autoland Sachsen, das sie mir offiziell sagt, weiter so, Kaufsprämie, wir wollen mehr Autos. Aber Fridays for Future sagt, nee, das ist eigentlich nicht der Weg in die Zukunft. Vorhin habe ich gesagt, das sieht jeder anders. Das sieht der Tankstellenpächter anders an, anders als, was weiß ich, jemand aus einer NGO. Ich mag jetzt mal da einfach pauschal antworten. Die Antwort ist immer, das kommt drauf an. Es kommt auf die Person an, die man fragen kann. Es kommt auf die Situation an. Und die Erfahrung aus vielen Projekten, die wir gemacht haben und aus vielen Diskussionen ist, was heute für Person A gut ist, was die Person will, wofür sie dann jemand wählen würde, das kann für Person B schon ganz verheerend und schlecht sein. Was in Dresden gut ist, kann in Chemnitz schlecht sein oder umgekehrt. Was in Dresden 2020 gut ist, kann in Dresden 2030 schlecht sein. Ja, und jetzt muss man genauer überlegen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne heute Abend hier, weil jetzt braucht es einen moralischen Kompass. Den können die Ingenieure nicht in einer Richtlinie lesen oder im Gesetz. Ja, jetzt müssen wir wirklich überlegen, wie handelt man eigentlich. Also das war so jetzt der erste Teil, der war eher blöde Situation. Da will ich aber jetzt nicht aufhören. Ich würde jetzt gern weitergehen und fragen, jetzt gehen wir mal in die Zukunft, was kann man denn eigentlich machen? Was würden Sie sich denn eigentlich wünschen? Also ich habe gesagt, die Zukunft wird so sein, wie wir handeln. Also ich da nicht mehr, ich bin in Rente, aber wie Sie denn, und das wird drauf ankommen, Sie werden Entscheidungen treffen, wie Sie dann das haben wollen. Ja, wünschen Sie sich mal was. Lebensqualität, ja genau. Also wird auch definitiv in allen Gesetzen gefordert. Und im Verkehr heißt das, ja, man muss zur Arbeit kommen und sogar meine Kinder sollen zur Arbeit kommen. Wenn sie krank sind, sollen sie zum Arzt. Wenn man Medikament braucht, da sollen die dann in der Apotheke das holen. Wenn ich meine Freunde treffen will, wollen wir die besuchen. Aber auch meine Enkel und Urenkel sollen ja noch eine Chance haben. Ja, also das wäre ja gut, wenn man das mit wenig Zeit, wenig Geld, wenig Lärm, wenig Abgas, wenig Unfällen, wenig Flächen haben könnte. Es wäre doch gut, wenn das in der Nähe wäre. Da muss ich gar nicht so viele Brücken bauen. Also, ich möchte, dass wir mobil sind. Mobil sind, das heißt, diese Ziele erreichen. Und das heißt aber eigentlich in der Nähe. Es muss nicht jedes T-Shirt aus Malaysia eingeflogen werden. Das ist eine Prinzipskizze. Ohne die kriegen Sie eigentlich keinen einzigen Vortrag von mir überstanden. Und die Skizze ist ganz einfach. So stelle ich mir die Welt vor. In der Mitte ist so eine individuelle Entscheidung. Menschen, Haushalte, Firmen, Vorstandsvorsitzende treffen Entscheidungen. Und die überlegen sich, was mache ich denn jetzt? Links oben ist ein Dreieck. Das soll gar kein Dreieck sein. Das soll eine Pyramide sein, denn der Soziologe Maslow hat mal eine Bedürfnispyramide entdeckt. Menschen wollen essen, trinken, Dach über dem Kopf, geachtet werden, einen guten Job mit Anerkennung, geliebt werden und noch ein bisschen Selbstverwirklichung. Manches davon geht zu Hause und manches geht nicht. Also wenn Sie jetzt toll auf die Klausur lernen und dann machen Sie um 12.30 Uhr einen Kühlschrank auf und der ist leer und Sie haben Hunger, müssen wir was machen. Aha, jetzt ist Nachfrage da. Ich muss mich wohl bewegen. Wie sie sich bewegen, das hängt jetzt von dem rechten oberen Zustand der Welt ab. Die Welt rechts oben ist rund. Und Dresden und Deutschland hat ihnen ein paar Verkehrswege und ein paar Angebote zur Verfügung gestellt. In Dresden kann man DVB fahren oder das Fahrrad nehmen. Wenn man Auto hat, kann man mit dem Auto ins Elbe-Center fahren. Man kann sogar Güterverkehr haben. Da ruft man dann den Pizzaservice an und sagt, könnt ihr mir Pizza Salami bringen? Jetzt fahren sie dann los oder ein Transport geht los. Jetzt gibt es zwei Aspekte. Bis jetzt wurde immer gefragt, wie viele Autos sind unterwegs? Rechts unten, wie viele Instrumente? Aber man kann auch fragen, warum seid ihr eigentlich überall unterwegs? Für welches Bedürfnis? Und dann ist man an den Menschen. Also ich halte das links für viel wichtiger zu fragen, warum sind sie? Ach, sie wollen zum Arzt, ihre Tochter ist krank. Ach, sie gehen zur Arbeit, schön. Ist viel wichtiger, als rechts zu fragen, sind sie eigentlich gerade mit dem Fahrrad oder mit dem Auto unterwegs? Aber mit Fahrrad und Auto kann man leichter zählen. Und das haben die Ingenieure natürlich drauf. Die zählen dann Instrumente und fragen überhaupt nicht, warum die Menschen unterwegs sind. Jetzt trennen wir bitte mal. Jetzt wird's langsam klarer. Denn ich zwinge jeden, der bei uns studiert, und wenn wir danach nach Weiterbildung machen, ich zwinge jeden immer zwischen Mobilität und Verkehr zu trennen. Das sind zwei Paar Schuhe. Das sind eigentlich die zwei Seiten einer Medaille, denn die bedingen sich gegenseitig, aber man kann von vorne oder von hinten drauf gucken. Mobilität ist die Aufgabe. Und Verkehr brauchen wir dazu. Das ist das Instrument. Jetzt hatte ich vorhin gefragt, wie wird die Zukunft? Na, so wie Sie sie sich wünschen. Ja, was wünschen Sie sich denn? Vorschlag, wir sollten alle an die Ziele kommen, an die wir kommen müssen. Arbeit, Einkauf, Arzt, Apotheke, Freizeit, Kino, was weiß ich. Aber das sollte doch mit wenig Zeit, wenig Geld, wenig Lärm, wenig Abgas, wenig Fläche, wenig Treibhauseffekt gehen. Jetzt kommt was ganz Komisches raus. Weniger Verkehr ist besser. Aber nur unter der Bedingung, dass Mobilität gewährleistet ist. Also die Menschen müssen ans Ziel kommen. Zwingend. Sagen Sie das mal Herrn Scheuer. Herr Scheuer ist gerade der aktuelle Bundesverkehrsminister und er hat den Beschluss gefasst. Und jetzt Achtung, wir wollen, das ist unser Ziel, dass in Deutschland in 10 Jahren 39% mehr Lkw-Kilometer fahren. Das ist unser Ziel. Und dazu müssen wir Straßen bauen. Und die brauchen dann mehr Diesel, aber das ist einfach Pech. Und die machen mehr Lärm und mehr Unfälle, aber es ist einfach Pech. Ob dann die Menschen an ihre Ziele kommen, interessiert ihn gar nicht. Also das ist auch ein bisschen ungeschickt. Jetzt hatte ich gesagt, der Verkehr soll weniger unnachhaltig werden. Dieses Wort unnachhaltig haben Sie jetzt schon oft gehört. Das ist so ein ziemliches beliebig Wort geworden. Alles ist offensichtlich nachhaltig. Der Chef von Mercedes hat mal gesagt, wir wollen die Unternehmensgewinne nachhaltig steigern. Und in der studentischen Arbeit habe ich gelesen, nachhaltige Zerstörung der Lebensgrundlagen. Nee, das war nicht gemeint von den Vereinten Nationen. Die Frau Brundtland hat vor 28 Jahren definiert, nachhaltige Entwicklung ist Entwicklung, Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen, wo die Menschen heute ihre Bedürfnisse abgedeckt kriegen, aber die künftigen sollen auch noch eine Chance haben. Ja, und im Verkehr heißt das doch genau. Heute alle ans Ziel bringen, aber für die Enkel und Urenkel noch ein bisschen Energie, ein bisschen Klima, ein bisschen sauberen Boden, ein bisschen Fläche übrig lassen. Das ist doch genau dasselbe. Deswegen sage ich, dieses nachhaltig ist so furchtbar wichtig. Das ist genau dasselbe, was wir uns vorhin gewünscht haben. Ich komme zum Ende. Wir haben da noch Zeit zum Spielen, keine Sorge. Also Verkehrswachstum, nee. Mobilitätssicherung, ja. Und vor allem für die Nächsten, vor allem für die Schwächeren. Das ist nämlich ein Menschenrecht. Und auch jemand, der kein Geld hat oder im Rollator unterwegs ist, im Rollstuhl sitzt, was weiß ich, irgendwie noch zu jung für einen Führerschein oder zu alt ist, der hat ein Recht, an Ziele zu kommen. Und Mobilität ist was anderes als Verkehr. Wenn wir jetzt immer mehr Wachstum über alles Verkehr haben, dann verhindern wir sogar Mobilität, denn das Kind kommt gar nicht mehr auf die andere Straßenseite. Es ist viel zu viel los. Billigere, schnellere, schwerere Autos, ja, da macht man Gewinn als Porsche, Mercedes oder BMW, aber die erschweren eigentlich nur noch die Probleme. So mit Radwegen, da habe ich ja mit relativ wenig Kosten und wenig Energie und wenig Lärm und CO2 die Leute auch ans Ziel gebracht. Also, dass man immer eine Fahrtengemeinschaft Bus und Bahn machen kann, das ist sozial. Wenn Corona wieder vorbei ist, dann können wir die Menschen treffen und sehen auch, wie es denen geht, besser als allein im Auto. Jetzt habe ich eine ganz blöde Nachricht. Wenn wir nämlich Benzin billiger machen, machen wir natürlich mehr Autos, die fahren weiter. Mehr Abgas, mehr Lärm, mehr Unfälle. Wir müssen mehr Benzin importieren. Wir müssen höhere Steuern zahlen für die Straßen. Keine gute Idee. Ich mache jetzt mal Benzin teurer. Achtung, Mobilität soll gesichert werden. Aber Benzin soll teurer werden. Der Stefan Kühn ist jetzt Baubürgermeister in Dresden und der sagt, wir müssen alles machen, damit der teure Kraftstoff von niemand gekauft werden muss. Wer den immer noch kaufen will, ja, der soll es halt machen, kostet halt mehr. Aber niemand soll gezwungen sein. Wie können wir schaffen, dass die Leute kein teures Benzin und kein teures Diesel kaufen müssen, indem Ziele in der Nähe sind, indem ganz toll viele Busse fahren, indem die Radwege überall hinführen. Und da gibt es sogar überdachten Radständer und Fahrtengemeinschaften, da nimmt immer einer einen mit. Dann ist es stiller in der Stadt, es ist sauberer, die Leute sind gesünder und man muss weniger Steuern zahlen. Also das ist interessant. Wenn ich mir was wünschen würde, teurerer Kraftstoff, aber angekündigt erst so in einem Jahr und ganz viele Möglichkeiten, um das eben zu umgehen, nicht bezahlen zu müssen. Ich hatte vorhin gesagt, diese Externalisierung, die finde ich ganz besonders doof. Also Verlagerung von Kosten auf andere Menschen, andere Länder, andere Zeiten, das geht nicht. Ich kenne nichts Unsozialeres, ich kenne nichts Unökologischeres, ich kenne nichts Unökonomischeres, es ist zutiefst unchristlich. Ja, was muss man da machen? Na, einfach den Leuten zeigen, was es wirklich kostet. Weniger Kostenlüge, etwas mehr Kostenwahrheit. Und das ist zwingend. Und damit wird Verkehr je Kilometer teurer. Aber jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze. Ja, mehr Benzinpreis, höherer Benzinpreis. Ja, Lärm kostet dann was und Abgas auch. Und wenn Sie in Urlaub fliegen wollen, dann rechnen Sie mal mit 5-mal so viel fürs Flugticket oder vielleicht sogar 10-mal so viel. Ja, das ist ja dann furchtbar. Dann bin ich ja zu Hause eingesperrt. Eben nicht. Weil in dem Maß, in dem das eine teurer wird, überlegen sich doch alle, na, wie kann ich denn das umgehen? Und wenn Fliegen teurer ist, was glauben Sie, wie viele Ferienziele in der Nachbarschaft, in der sächsischen Schweiz oder im Spreewald aufmachen? Was glauben Sie, wie toll man da hinkommen kann mit Zügen oder mit einem Fahrrad? Und jetzt gibt's ganz viele Umgehungsmöglichkeiten und der Benzinpreis kann sich ruhig verdoppeln. Wenn wir es schaffen, nur noch ein Viertel so viel Benzin zu verbrauchen, spart jeder die Hälfte des Geldes. Und natürlich weniger Steuern und. Tja, gleich haben wir Diskussion, wie sieht er denn aus, der Verkehr der Zukunft? Ich weiß es doch auch nicht. An wem orientieren wir uns? Am Tankstellenpächter? Am Chef von BMW? Am Bundesverkehrsminister? Oder an jemand bei der Arbeiterwohlfahrt? Jemand, der vielleicht mit Obdachlosen arbeitet? Jemand, der an die Leute in Tonga im Jahr 2500 denkt oder in Nepal heute? Was wollen wir eigentlich schützen? Also ich würde mal vorschlagen, wir wollen nicht aussterben. Das ist der einzige Grund für nachhaltige Entwicklung. Denn wenn eine Generation Käse macht und ausstirbt, dann war es das auch für alle künftigen Generationen. Man hat jetzt ein paar Mal versucht, in der Weltgeschichte uns sich neuen Menschen zu schnitzen. Aber die Menschen sind eben manchmal egoistisch. Und das ist halt eben doch nicht so leicht. Aber manchmal sind die Menschen auch sehr altruistisch. Fragen Sie mal Ihre Großeltern. Die könnten natürlich jetzt das ganze Geld auf den Kopf fallen, aber nein, sie schenken es dem Enkel zur Konfirmation. Wir wissen, Mobilität ist ein Menschenrecht, ist auch ein Grundbedürfnis und die Kostenwahrheit ist zwingend. Ja, jetzt kann man sich was aussuchen. Kostenwahrheit selber werden wir nie schaffen, aber weniger Kostenlüge. Schrittchen für Schrittchen, das wäre mein Wunschtraum. Und ich glaube auch nicht, dass wir das Böse auf einen Schlag mit dem Guten überwinden können, das habe ich mir einigermaßen abgeschminkt. Aber dass wir jeden Tag ein bisschen versuchen können, etwas weniger böse, da bin ich völlig davon überzeugt. Schrittchen für Schrittchen. So, und jetzt können wir dann in der Diskussion über Ihre Ideen reden. Sie sind in 50 Jahren noch da, also ich dann nimmer, aber ich wünsche Ihnen ja auch, dass Sie in 50 Jahren noch da sind und dann sind Ihre Kinder mal gerade so 20. Wie sieht denn das dann aus? Wie viele Ressourcen hat denn dann jeder? Kommen Ihre Kinder dann noch gut in die Disco und können Freunde treffen? Oder ist das eben dann immer so? Was fehlt denn dann, damit Ihre Kinder dann gut in die Disco kommen? Brauchen wir da noch einen Flughafen mit mehr Klimawandel oder lieber vielleicht eine Straßenbahnlinie und die Disco eben nicht auf die grüne Wiese, sondern irgendwann die Straßenbahnhaltestelle? Welche Autos helfen? Ja, 3 Tonnen Autos mit 1000 PS oder... Na, Moment. Mit einem Auto, das 5 PS oder 5 Kilowatt hat, da können Sie problemlos 100 fahren. Und es braucht 0,01 Liter auf 100 Kilometer. Das geht. Ja, das wäre natürlich praktisch. Dann bliebe noch Energie für Ihre Kinder. Da könnte man viel mit Internet machen, aber man müsste ein anderes Verhalten, eine andere Preis und eine andere Raumstruktur haben. Jetzt denken wir mal diese 30, 40, 50 Jahre voraus. Also ich könnte mir vorstellen, dann steht im Grundgesetz, Menschen dürfen nicht zu Hause eingesperrt werden. Sie dürfen, müssen an die Ziele kommen, wo sie ihre elementaren Grundbedürfnisse in der Nähe abdecken können. Nicht jeder muss immer nach Bali in Urlaub, aber Urlaub sollte man haben und das ist okay. Und dann stelle ich mir vor, 90% der Autos sind weg, weil die haben wir ersetzt durch was anderes. Und 99% der Flüge sind weg, die haben wir weg. Es gibt nämlich tolle Fahrräder mit beheizten Griffen und Regenschutz und überdachten Abstellplatz. Und die Polizei kümmert sich darum, dass die eben nicht geklaut werden. Klar, ich will auch noch mal, was weiß ich, Kokosnüsse aus der Südsee. Aber da gibt's tolle Frachtschiffe, das geht. Die sind regenerativ unterwegs. Und es gibt ganz tolle Apps. Also da kann ich mich jederzeit in ein Fahrzeug einwählen und da macht es noch einen kleinen Umweg und nimmt mich mit. Ist aber nämlich alles in der Nähe erreichbar. Es ist wirklich sehr umweltfreundlich, es ist sicher. Denn wenn das in der Nähe ist, dann muss man da nicht 180 fahren, dann muss man auch nicht 20 fahren. Das ist Quatsch, wenn Sie zum Einkaufen zu diesem Lebensmittelladen schräg gegenüber, da können Sie zu Fuß hingehen. Und da muss man nicht so viel Energie für Tempo 100 haben. Und dann haben wir auch kein CO2 mehr. Und wenn Sie zu Fuß wohin gehen, ja, da passiert mal ein Unfall. Sie rutschen aus oder Sie rempeln einen an und er bricht sich einen Arm. Aber Sie werden nicht mit 180 irgendwo gegen eine Brückenwand gedrückt. Und es ist saubere Luft. Und Sie können abends im Nachbar grillen, es ist nämlich leise. Eigentlich stelle ich mir das ziemlich paradiesisch vor. Ich freue mich eigentlich darauf. Also ich dann nicht mehr. Aber Sie sind noch da und ich bin eigentlich Jahr für Jahr optimistischer geworden. Ich habe keine Ahnung, wie der Verkehr der Zukunft aussieht, aber es hängt von Ihnen ab und wir haben so viele Möglichkeiten und so viel Wissen. Ich bin da wirklich sehr optimistisch. Danke für die Einladung und das war's.